Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Vielleicht, ich hoffe, dass man mich gut hört. Ich hatte, als ich zugesagt hatte, dass ich heute die Predigt mache, nicht gewusst, was für ein Text da dran kommt. Und ich muss sagen, den Text finde ich interessant. Den Titel äußerst provokant, und das ist wahrscheinlich jeden, der das schon gelesen hat, so gegangen. Wir haben hier angeschrieben, den Titel der Predigtreihe, in der wir sind, die heißt Auf dem Weg zum Kreuz. Und dann, was dann kommt, passt nicht so richtig. Wer ist der Größte? Also darauf kann ich vielleicht nur teilweise heute eine Antwort geben. Und damit wir uns besser bewusst machen, in was für einer Situation wir uns befinden oder was wir überhaupt sagen, wenn wir hier auf dem Weg zum Kreuz sagen, möchte ich, bevor wir den Predigttext genauer anschauen, mit einem kleinen Brief beginnen. Das ist ein Abschiedsbrief, den hat ein Bauernsohn aus dem Sudetenland am 3. Februar 1944, circa vor 71 Jahren, an seine Eltern geschrieben, beginnen. Diesen Brief, wer den nochmal nachlesen will später, der kann das gerne tun, in dem Buch von Helmut Gollwitzer, Käthe Kuhn und Reinhold Schneider. Die haben 1954 ein Buch herausgegeben mit dem Titel »Du hast mich heimgesucht bei Nacht«. Der Titel ist nach dem Vers in Psalm 17, Vers 3 gewählt worden. »Prüfst du mein Herz, suchst du mich heim in der Nacht, forschst du mich aus, findest du nichts, mein Denken ist so wie mein Reden.« Das Buch besteht komplett, also das ganze Buch, und da sieht man, wie schlimm die Situation damals war, die besteht komplett aus Abschiedsbriefen und Aufzeichnungen von Menschen, die im Widerstand von 33 bis 45 gegen Hitler gekämpft hatten. Und am 3. Februar 1944 schreibt dieser Bauernsohn, und also wenn man sich das jetzt so vorstellen will, die Soldaten damals, das waren keine 30-Jährigen, sondern das waren 17, 18, 19-Jährige. Wir haben gerade ganz toll die Teenie-Band, die auch ganz super Lieder ausgesucht hat, hier gesehen. Also so muss man sich das vorstellen. Und da schreibt dieser Bauernsohn: Liebe Eltern, ich muss euch eine traurige Nachricht mitteilen, dass ich zum Tode verurteilt wurde, ich und Gustav G. Wir haben es nicht unterschrieben zur SS. Da haben sie uns zum Tode verurteilt. Ihr habt mir doch geschrieben, ich soll nicht zur SS gehen. Mein Kamerad Gustav G. hat es auch nicht unterschrieben. Wir beide wollen lieber sterben, als unser Gewissen mit so Gräueltaten beflecken. Ich weiß, was die SS ausführen muss. Ach, liebe Eltern, so schwer es für mich ist und für euch, verzeiht mir alles, wenn ich euch beleidigt habe. Bitte verzeiht mir und betet für mich. Wenn ich im Kriege fallen würde und hätte ein böses Gewissen, das wäre auch traurig für euch. Es werden noch viele Eltern ihre Kinder verlieren. Es fallen auch viel SS-Männer. Ich danke euch für alles, was ihr seit meiner Kindheit Gutes getan habt. Verzeiht mir, betet für mich. Theodor Heuss, unser ehemaliger Bundespräsident, schreibt im Klappentext zu diesem Buch: Jedes Wort in einer solchen Lage geschrieben hat ein besonderes Gewicht. Hier waltet der Atem einer ergreifenden Zeitlosigkeit, der Einbruch des Ewigen. Und das ist auf dem Weg zum Kreuz. Einfach damit uns bewusst wird, was es bedeutet, habe ich gedacht, ich wähle es aus. Interessant ist jetzt, wir haben noch den zweiten Untertitel von dieser Predigt. Wer ist der Größte unter uns? Und da möchte ich einen zweiten Klappentext vorlesen von diesem Buch. Das schreibt Gertrud von Lefort, schreibt zu diesem Buch, dass wir in den Tagen unserer tiefsten Erniedrigung und Verfinsterung diese Zeugen Christi, diese Zeugen eines edleren Menschentums gehabt haben, muss jeden Deutschen mit unendlicher Dankbarkeit erfüllen. Gut, und damit komme ich jetzt zu unserem Predigttext und will den lesen. Und ich hoffe, dass diese Einladung dazu hilft, dass wir auch in diesem Predigttext diesen Atem der Zeitlosigkeit, den Einbruch des Ewigen in unsere Zeit spüren, obwohl ich zugeben muss, dass ich häufig, wenn ich solche Texte lese, mit diesen Texten selbst nichts anfangen kann. Und ich muss auch zugeben, dass mir die Vorbereitung auf diese Predigt einfach schwer gefallen ist. Und der Predigttext, der steht in Markus 10, Vers 32 bis 45, und ich möchte ihn einfach kurz vortragen. Sie waren aber auf dem Weg, also sie, die Jünger, mit Jesus und gingen hinauf in Jerusalem. Und Jesus ging vor ihnen und sie entsetzten sich, folgten ihm aber nach und fürchteten sich. Und Jesus nahm abermals zu sich die 12 und sagte zu ihnen, was ihm widerfahren würde. Siehe, wir gehen hinauf in Jerusalem und des Menschen Sohn wird überantwortet werden den hohen Priestern und Schriftgelehrten und sie werden ihn verdammen zum Tode und überantworten den Heiden. Die werden ihn verspotten und geißeln und verspeien und töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen, Meister, wir wollen, dass du uns tust, was wir dich bitten werden. Und er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Und sie sprachen zu ihm, gib, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Und Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Und sie sprachen zu ihm, ja, wir können es. Wohl. Aber Jesus sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu sitzen aber zu meiner Rechten und zu meiner Linken steht mir nicht zu, sondern euch zu geben, sondern welchen es bereitet ist. Und da das die 10 hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisset, die weltlichen Fürsten herrschen und die Mächtigen unter ihnen haben Gewalt. Aber unter euch soll es nicht so sein. Sondern wer groß werden will unter euch, der soll euer aller Diener sein. Und welcher unter euch der Vornehmste werden will, der soll aller Knecht sein. Denn auch des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Bezahlung für viele. Gut, nachdem wir in der ersten Predigt zu dieser Predigtreihe auf dem Weg zum Kreuz gesehen haben, dass das gesamte Leben von Jesus auf das Kreuz ausgerichtet war, dass alle Lebensstationen, Begegnungen, Reden, Handlungen und sein gesamtes Wirken das Kreuz zum Ziel hatten, und Petrus, nachdem er seinem Herrn eine andere Route vorschlägt, 2 Kapitel vorher in Kapitel 8, heftig von Jesus getadelt wird, stehen wir zeitlich betrachtet hier in Markus 10 mit der dritten sogenannten Leidensankündigung von Jesus, ähnlich wie in dem soeben verlesenen Brief von dem Bauernsohn, im Prinzip schon kurz vor seiner Hinrichtung. Also die Situation ist ziemlich ernst hier. Und der Bericht, den ich soeben gelesen habe in Markus 10, 32 bis 45, besteht eigentlich aus 3 Teilen. Und ich hoffe, dass man das schon gehört hat beim Vorlesen. Erstens, Jesus kündigt nochmal sein Leiden, Sterben und seine Auferstehung an. Müssen wir uns nochmal genau angucken, warum kommt es zum dritten Mal, warum drängt sich das so? Zweitens, da gibt es 2 Jünger, die wollen Ministerposten in seinem Reich haben. Und dann, was ist völlig klar, die anderen 10 Jünger kriegen das mit, das ist der dritte Punkt, die kriegen das mit und was tun sie? Sie haben ganz natürliche Reaktionen. Die sagen, das kann ja jetzt nicht sein. Die wollen Ministerposten haben. Es steht jetzt hier nicht dabei, dass sie gesagt haben, wir wollen es auch, aber natürlich ist es so und Jesus ruft die zusammen und klärt sie nicht darüber, wahrscheinlich nicht darüber auf, und das kann ich heute auch nicht, wer der Größte im Reich sein wird, weil wer ist der Größte? Ich kann nur sagen, wenn das heute nicht rüberkommt, dann war alles falsch. Völlig klar, Jesus ist der Größte, er war der Größte und er wird der Größte sein und wird es hoffentlich ewig bleiben. Da werde ich die Frage nicht so beantworten können. Aber Jesus klärt dann die Jünger über die Prinzipien seines kommenden Reiches auf. Gut, und ich will jetzt nicht nur sagen, wer der Größte ist, sondern ich will einfach über diese 3 Stationen in diesem Text reden. Gut, während es bereits vorher in Markus und anderen Evangelien zahlreiche beiläufige Anspielungen auf den Tod und das Sterben von Jesus am Kreuz gegeben hatte, wie man auch schon in der letzten Predigt gehört hat, spricht die erste Leidensankündigung, die auch letzte Woche besprochen wurde, ganz unzweideutig vom Tod von Jesus. Danach geht es aber weiter, also ein Kapitel später. Die schöne Sache ist eigentlich, ich war ganz überrascht, Markus 8, 31, 1, Markus 9, 31, die zweite und Markus 10, im Prinzip 31, die dritte, es kommt, fängt jetzt Vers 32 an. Aber die Kapitel 8, 9, 10 in Markus haben jeweils diese Leidensankündigung. Und auch die zweite Leidensankündigung, die spricht von seinem Tod. Und das, ich möchte einfach kurz zitieren. Er lehrte aber seine Jünger und sprach zu ihnen, des Menschen Sohn wird überantwortet werden in der Menschen Hände und sie werden ihn töten. Und wenn er getötet wird, so wird er am dritten Tage auferstehen. Und auch diese zweite Leidensankündigung macht ganz deutlich, dass Jesus sich vollkommen bewusst ist, was auf ihn zukommt. Von den Jüngern, die aber alle darauf warten, dass Jesus endlich sein großes messianisches Reich aufrichtet und dann als König auftritt, werden diese Ankündigungen scheinbar nicht als solche verstanden. Und vielleicht wollten sie es gar nicht so genau verstehen. Ich weiß es gar nicht genau. Markus 9, 32 kommentiert die zweite Leidensankündigung damit, sie aber verstanden das Wort nicht. Und noch schlimmer, sie fürchteten sich, ihn zu fragen. Offensichtlich hat das mit ihren Plänen und Vorstellungen der Zukunft nicht wirklich übereingestimmt. Und sie hatten ganz fest geglaubt, dass da dieses messianische Reich wirklich irdisch anbricht. Zum Beispiel in Matthäus 24, Vers 3 haben sie, als er über Jerusalem geredet hat und gesagt hat, dass diese Stadt untergehen wird und so, sind sie zu ihm hingegangen und haben gefragt, sage uns, wann wird das alles geschehen und welches wird das Zeichen deiner Zukunft und des Endes der Welt sein? Und selbst nach seinem Tod, als Jesus mit ihnen zusammen auf dem Ölberg ist und in Apostelgeschichte 1, kurz bevor er in den Himmel fährt, da sie zusammengekommen war, fragten sie ihn und sprachen, und das sieht man, was sie selbst nach dem Tod noch gedacht hatten, Herr, wirst du auf diese Zeit wieder aufrichten, das Reich Israel? Und mir kommt es ein bisschen so vor, wie es bei mir auch schon häufig war, wenn Schwierigkeiten auf uns zukommen, stecken wir häufig den Kopf in den Sand. Das ist ganz eigenartig. Das ist genau so eine Reaktion, machen die Jünger. Eigentlich hätten sie Jesus fragen sollen, was meinst du mit dieser zweiten Leidensankündigung? Was sagst du uns? Wir verstehen das gar nicht. Sterben, Tod und so weiter. Aber das machen sie nicht. Die dritte Leidensankündigung, über die wir jetzt heute reden, die ist deutlich konkreter schon. Und sie wird auch ernster eingeleitet. Jesus zieht also mit den Jüngern los und ist ja schon besprochen worden. Er zieht da durch das Jordantal und dann nach Jericho und dann von Jericho hinauf nach Jerusalem. Und Jesus geht da sehr entschlossen vor. Er ist fest entschlossen. In Lukas 9, 51 können wir lesen, als die Zeit näher rückte, in der Jesus in den Himmel zurückkehren sollte, machte er sich entschlossen auf den Weg nach Jerusalem. Und diese Entschlossenheit, die hat die Jünger erschreckt. Jesus war vollkommen entschlossen, was zu tun, was von dem sie irgendwie gefühlt haben, das ist nicht das, was wir wollen. Jesus möchte was anderes. Und und deshalb lesen wir jetzt in unserem Kapitel 10, in Markus 10, 32, sie waren auf dem Weg und gingen hinauf nach Jerusalem und Jesus ging vor ihnen und sie entsetzten sich. Jetzt haben sie Angst bekommen. Sie haben einfach Angst bekommen. Es war ganz nett, dass der Petrus noch gesagt hat, Herr, geh nicht und das widerfahre dir nur nicht. Und dass Jesus sagt, geh hinter mich, Satan, alles ganz gut. Aber jetzt irgendwie, jetzt scheint die Situation schwieriger zu werden und sie entsetzten sich. Und die gute Nachricht aber ist, das steht dann weiter in diesem Vers, sie folgen ihm nach und fürchten sich. Ich denke, es ist völlig normal, dass die Jünger sich fürchten. Und es ist einfach so, dass für uns Menschen Tod, Leiden immer etwas Unheilvolles, Schreckliches hat. Und wenn wir zum Beispiel von den Gräueltaten der IS in Syrien und Nordirak oder Boko Haram in Nigeria hören, dann hat jeder von uns Angst und wir leiden im Prinzip mit unseren Mitgeschwistern, die dort verfolgt werden. Und ich finde es ganz toll und für mich ist es tröstlich, dass die Bibel konkret hier Markus in diesem Text ganz offen sagt und die Jünger nicht zu irgendwelchen Übermenschen macht, die einfach da mit Jesus jetzt ans Kreuz ziehen, die einfach da mitleiden und alles mitmachen. Gut, ich finde es einfach toll, er sagt, sie haben Angst und die Angst ist da. Und dann das andere, und das ist der ganz wichtige Punkt, dass sie trotz ihrer Furcht mit Jesus gehen und ihm weiter nachfolgen. Und dieses trotz Schwierigkeiten und Angst an Jesus festzuhalten, hat Paulus am Ende seines Lebens in einer der Lieblingsstellen, in einer meiner Lieblingsstellen im Neuen Testament, in 2. Timotheus 4, Vers 7 ausgedrückt und hat geschrieben, ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, deshalb sei mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Und wir werden weiter unten im Text sehen, dass genau dieses Festhalten an dem Weg mit Jesus der Grund ist, warum die Jünger am Ende Lohn haben werden. Das ist ganz interessant. Okay, während sie also mit Jesus in Richtung Jerusalem wandern, Angst haben, nimmt Jesus sie nun zu sich und konkretisiert, was auf ihn zukommt. Was er bereits gesagt hatte, er hat gesagt, er wird von Hohepriestern überantwortet und so weiter, er wird in Ältesten getötet und nach 3 Tagen auferstehen. Aber hier macht er es jetzt deutlicher und sagt, sie werden ihn auch den Heiden und den Römern überantworten. Und die werden ihn verspotten, geißeln, verspeien und töten. Und am 3. Tag wird er auferstehen. Hier geht es jetzt um die totale Verachtung und Erniedrigung, nicht nur durch die Juden, sondern auch durch die Heiden, der Jesus ausgesetzt werden wird. Und trotzdem ist Jesus fest entschlossen und geht dahin und lässt sich nicht abhalten. Er sagt, dass er weiß, was kommt, aber Jesus weicht nicht aus. Und dieses Nicht-Ausweichen von Jesus, dass er diesen Weg einfach weitergeht, das wird von Paulus in Philipper 2 im Prinzip ausgelegt. Er sagt in Philipper 2 ganz deutlich, er, Jesus, erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Dadurch, dass Jesus sein Leiden und seinen Tod ankündigt, macht uns Markus deutlich, dass Jesus nicht zufällig in die Hände der Pharisäer und Römer gerät, sondern er selbst es ist, der sich in diese Lage begibt. Johannes hat es in seinem Evangelium etwas anders gesagt, auf eine andere Art geschrieben. Er schreibt in Johannes 10, 17, Jesus sagt, darum liebt mich mein Vater, dass ich mein Leben lasse, auf dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selber. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Solch Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Also interessant hier und wichtig für mich selbst persönlich ist dieser unglaubliche Gehorsam von Jesus. Und ich habe eingangs den Brief von dem Bauernsohn gelesen. Die wahre Größe entsteht dort, wo Menschen ganz treu zu ihren Prinzipien stehen. Und Jesus hat wirklich einfach, in Gehorsam gegenüber seinem Vater, das, was er gedacht hatte, was sein Auftrag wäre, den hat er einfach durchgeführt, ohne Rücksicht auf die Situation und auf sich selbst zu nehmen. Jetzt ist es natürlich ganz schrecklich, wenn wir hier diese Leidensankündigungen hören, aber ganz interessant, in allen 3 sehr schnell in den Kapiteln von Markus aufeinanderfolgenden Leidensankündigungen ist diese Ankündigung des Todes nur ein Aspekt. Und ich hoffe, das haben alle gehört. Ich habe es versucht, extra so zu lesen. Wir haben die Leidensankündigung, die natürlich einen sehr düsteren Beiklang hat. Aber alle 3 sogenannten Leidensankündigungen enthalten auch die Verheißung seiner Auferstehung. Jesus hat nicht nur gewusst, dass er sterben wird, sondern er sagt jedes Mal, und am 3. Tage wird er auferstehen. Eigentlich, wenn wir ehrlich sein wollten, hätten wir auch sagen können, wir sagen nicht 1., 2. und 3. Leidensankündigung von Jesus, sondern was hätten wir sagen können? 1., 2. und 3. Auferstehungsankündigung. Aber natürlich, man sagt das nicht, weil jedem von uns heute hoffentlich klar, oder das ist ja jedem klar, Auferstehen, und das ist ganz wichtig, nehmen Sie das mit heute, Auferstehen funktioniert nur dann, wenn man vorher stirbt. Und deshalb kommt Leidensankündigung. Und wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, bringt es keine Frucht. Also die Auferstehung ist toll, dass sie angekündigt ist, und das finde ich ganz schön hier. Aber natürlich ist es nur ein Teil. Trotzdem können wir daraus lernen, dass es bei uns wenn wir mit Gott leben, kein Ende gibt. Der Tod wird nicht das letzte Wort haben. Das ist das, was Jesus schon vorher sagt, bevor er stirbt. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Und Jesus macht seinen Jüngern hier und damit auch uns ganz deutlich, dass hinter allem, was mit ihm passiert und noch passieren wird in den nächsten Tagen, ein Plan steckt und Gott, sein Vater, trotz anderem Augenschein, trotz allem, was passiert, der Handelnde ist. Das ist völlig klar. Hier läuft eine Inszenierung ab. Jesus ist nicht zufällig in der Hand der Römer und der Pharisäer und so weiter. Gut, und dass dieses nicht zufällig passiert, das will ich ganz kurz anhand von diesem Text erläutern. In allen drei Texten, und das sind jetzt Besonderheiten, können Sie einfach nochmal nachlesen, in allen drei Texten im Markus-Evangelium, auch bei Matthäus, und wir hatten heute aus Matthäus 20 den Auszug, ist ein Paralleltext. Ist erstaunlich, dass er gerade heute für den Sonntag ausgewählt wurde. Den Paralleltext zu diesem Text. In allen drei Texten bezeichnet sich Jesus mit dem Titel Menschensohn. Der Menschensohn wird leiden und so weiter. Und hier referenziert für das geübte Ohr des Juden Jesus ganz deutlich auf die Stelle aus Daniel 7, Vers 13. Ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschensohn, und er kam zu dem Alten an Tagen und wurde vor denselben gebracht, und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben, und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm, und seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen, und sein Königreich ein solches, das nie zerstört werden wird. Okay, das ist diese große Ankündigung und die große Stelle des Messias, aber gleichzeitig, und hier macht Jesus was ganz Eigenartiges in diesem Text, und deshalb sind die Leidensankündigungen so wichtig. Gleichzeitig spricht er davon, leiden und sterben zu müssen, so wie es uns im Lied vom leidenden Gottesknecht in Jesaja 53 beschrieben wird. In Jesaja 53, ich will einfach einige Verse lesen, lesen Sie das Kapitel durch und Sie werden einfach spüren, in welchem Geist auch die Leidensankündigungen geschrieben sind. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Für wahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, gleich dem Lamme, welches zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren, tat er seinen Mund nicht auf. Und diese Ankündigung von Leiden und Sterben gipfelt in unserem Text, schließlich in Vers 45, denn auch des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Bezahlung für viele. Und hier spielt Jesus auf zwei Verse ebenfalls aus Jesaja 53 an. Doch Jahwe gefiel es, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Er wird seine Tage verlängern und das Wohlgefallen Jahwes wird in seiner Hand gedeihen. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Und durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht den vielen zur Gerechtigkeit weisen und ihre Missetaten wird er auf sich laden. Darum werden ihm die Großen zuteil werden und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist. Er hat aber die Sünde vieler getragen und für die Übertreter Fürbitte getan. Hier gibt Jesus sein Leben zur Bezahlung für viele. Lösegeld, Erlösung findet statt. Das war ein ganz wichtiger Begriff im Alten Testament und ich will nur eine Stelle lesen, die hier ganz wichtig ist mit der Erlösung. Hier wird gesagt, der Gottesknecht gibt sein Leben und kann lösen. Wichtig war, dass im Alten Testament ganz klar war den Juden, wir alleine können uns nicht erlösen. Psalm 49, Vers 7, kann doch einen Bruder niemand erlösen, noch ihn Gott versöhnen. Denn es kostet zu viel, eine Seele zu erlösen. Man muss es anstehen lassen ewiglich, dass er fortlebe immer da und die Grube nicht sehe. Wir können niemand vom Tod bewahren. Und damit verbindet Jesus in unserem von Markus überlieferten Text eindeutig die beiden großen alttestamentlichen messianischen Gestalten, den leidenden Gottesknecht aus Jesaja 53, der sein Leben für die Missetaten der vielen opfert, mit dem Menschensohn aus Daniel 7, dem die ewige Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum über alle Völker und Völkerschaften verliehen werden wird. Lukas greift diesen Gedanken in seinem Bericht über die Jünger auf, die nach seinem Tod abends auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus sind, in der die Leidensankündigung aus der Retrospektive erfolgt. Jesus ist tot, ist gekreuzigt, die zwei Jünger laufen sonntags von Jerusalem nach Emmaus und dann ist plötzlich jemand bei ihm, der offensichtlich überhaupt nicht erfahren hat, was los ist, aber der redet mit ihnen und die erzählen ihm eben, wie traurig sie wären, dass Jesus gestorben ist und so weiter. Und er sprach zu ihnen, o ihr unverständigen und trägen Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Moses und allen Propheten anfangend erklärte er ihnen alle Schriften und das, was ihn betraf. Und als er weg war, sprachen sie zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns redete und als er uns die Schrift eröffnete? Also was Jesus widerfahren ist, das musste passieren. Das war vorhergesagt in den Propheten und die Jünger hatten das natürlich hinterher alle wohl verstanden. Und wir haben ja auch diesen schönen Bericht aus Lukas 24. Gut. Soweit zu der Leidensankündigung, von dem, was Jesus passieren wird, wie er unsere Sünden tragen wird und wie er uns erlöst. Und jetzt kommen die Reaktionen der Jünger. Zunächst nur von zwei. Was ist die Reaktion von Johannes und Jakobus? Sie wollen rechts und links von ihm sitzen, sie wollen diese Ministerposten haben. Und es ist völlig klar, diese Reaktion ist der absolute Gegensatz zwischen den Maßstäben des Kreuzes und denen der säkularen Welt. Aber diese Reaktion trat bereits vorher in abgeschwächter Form, bereits nach der zweiten Leidensankündigung auf. Wenn wir in Markus 9, ich hatte ja gesagt 8, 9 und 10, wenn wir in 9 lesen, dann sagt er, was ihm passieren wird. Und dann steht, sie verstanden das Wort nicht, fürchten sich aber ihn zu fragen, das hatte ich schon gesagt. Und er kam nach Kapernaum. Sind sie weitergewandert bis nach Kapernaum? Und da er daheim war, fragt er sie, was habt ihr miteinander auf dem Weg besprochen? Und sie aber schwiegen. Warum haben sie geschwiegen? Weiß jetzt jeder natürlich. Denn sie hatten miteinander auf dem Weg gehandelt. Die Frage, die wir heute als Untertext haben, welcher der Größte wäre? Hier schweigen, in Kapitel 9, schweigen die Jünger aus Scham. Die Frage, wer der Größte sei, trieb sie also bereits alle um und bezog sich natürlich auf das von ihnen in Bälde erwartete messianische Reich. Matthäus berichtet uns zum Beispiel, dass sie nachdem drei von ihnen, nämlich Jakobus, Johannes, also die zwei Kandidaten für heute, und Petrus mit ihm auf dem Berg waren und seine Verwandlung und Herrlichkeit erlebt hatten, also die hatten wirklich die Stimme gehört, die hatten die Wolke gesehen, die hatten die Herrlichkeit von Jesus gesehen, also sie haben einen Vorgeschmack von der kommenden Welt erhalten, auf ihn zugehen und fragen, und ich lese aus Matthäus 18, also Matthäus 20 kommt dann die Leidensankündigung, Matthäus 18, in jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte im Reiche der Himmel? Also die Jünger sehen das Reich und denken nur an eine einzige Sache. Wer wird da der Größte von uns sein? Okay? Und der vorliegende Text, den wir hier in Markus 10 haben, zeigt nun in den einleitenden Versen, wir wollen, dass du uns tust, was wir dich bitten werden, und den abschließenden Vers 45, des Menschensohn ist gekommen, um zu dienen und zu geben, den unauflöslichen Widerspruch zwischen den Ambitionen der Jünger und den Ambitionen, die Jesus für sein eigenes Leben hat, indem er im Dienst für uns stirbt. Gut, interessant ist aber nun, dass Jesus die beiden Jünger, nachdem sie ihm diese im Prinzip unerhörte Frage stellen, im Gegensatz zu dem Petrus, der ihn von seinem Weg abbringen wollte, nicht direkt tadelt. Und bevor wir also jetzt die Jünger einfach schlecht machen und denken, was, es kann ja nicht sein, dass sie in so einer Situation jetzt danach fragen, wer der Größte sei, sollten wir beachten, die beiden wollten links und rechts neben ihm sitzen. Für mich heißt es, die haben wirklich mit dem Reich Gottes gerechnet. Sie haben wirklich geglaubt, dass dieses Reich Gottes kommen wird. Ganz fest. Und für mich ist die Frage, ist es wirklich, ja, ist es bei mir ähnlich? Rechne ich wirklich, dass dieses Reich Gottes mal kommen wird, oder ist es irgendwas ganz anderes? Okay? Solange wir hier in dieser Welt leben und hier Sprüche an die Wand machen und so, was ich ganz toll finde, dass wir es gemacht haben, nicht, dass es falsch verstanden wird, ist es alles kein Problem. Ob man mit dem kommenden Reich rechnet und dort zu sitzen, das entscheidet sich in den Situationen, wie der Soldat am 3. Februar 1944 war. Da muss man mit rechnen. Gut, also da sind jetzt zwei Jünger, die glauben, dass es ein Reich Gottes inklusive Drohne und Macht tatsächlich gibt. Wenn wir dies bedenken, so merken wir, wir selbst sind ein Problem mit unserer eigenen Vertrauenslosigkeit. Johannes und Jakobus haben Jesus auf dem Berg bereits als König erlebt. Sie haben gesehen, wie die Elemente der Natur ihm dienten auf dem See Genezareth, wie Dämonen zurückweichen, Krankheiten gehen mussten, wie er mit königlicher Autorität in diese Welt hineingeredet hat. In dieser Form haben sie ihm vollkommen vertraut. Sie haben an die Aufrichtung der königlichen Herrschaft von Jesus fest geglaubt. Der Text spiegelt also auch die unglaubliche Realitätskraft, mit der diese beiden Männer, die anpacken wollten, die eigentlich was tun wollten, die zu Jesus sagen, wir wollen für dich Verantwortung tragen, du kannst uns als Führung in Führungspositionen einsetzen, wir sind bereit, dir zu dienen, auch wenn es ganz schwere Jobs sind, wir stehen dir mit Haut und Haar zur Verfügung, ihre Zukunft regeln wollen. Es ist natürlich bewegend zu sehen, dass die beiden Brüder offen lassen wollen, wer die zweite und wer die dritte hat. Die zweite und dritte Stelle verhandeln sie nicht, es ist ihnen egal. Also man sieht, die beiden haben sich offensichtlich lieb gehabt. Da hat nicht der Jakobus zu dem Johannes gesagt, pass auf, also okay, wir fragen jetzt aber die zweite, geht an mich und so weiter, okay? Ich hoffe, dass jeder versteht, um was es da geht. Jesus hat den Glauben dieser beiden gesehen und Jesus hat gewusst, dass sein Reich kommt. Und Jesus hat noch was anderes gewusst. Dort wird es wirklich Ehrenplätze geben. Er hat in Lukas 22, 25 zum Beispiel im Kontext des letzten Abendmahls gesagt, und das ist ganz interessant bei dem letzten Abendmahl, also bei dem letzten Abendmahl, was Lukas uns schildert, da berichtet uns Lukas, dass diese Diskussion, wer der Größte unter ihnen sei, auch stattgefunden hätte. Und in diesem Text sagt Jesus zu ihnen, er aber sprach, die Könige der Nationen herrschen über dieselben und üben Gewalt über sie. Ihr aber nicht also, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Leiter wie der Dienende. Denn wer ist größer, der zu Tische liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tischen liegende. Ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Ihr aber seid, die bei mir ausgeharrt habt, ich habe das vorhin gesagt, die mitgegangen sind in meinen Versuchungen. Und ich verordne euch deshalb, gleich wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, auf das ihr esset und trinket an meinem Tisch in meinem Reiche und auf Thronen sitzet, richten die 12 Stämme Israels. Also das gibt's wirklich. Das hat Jesus ihnen beim Abendmahl gesagt. So wird es sein. Also wir sollen jetzt nicht denken, dass das gibt's alles nicht. Alles Illusion oder sowas. Die, völlig klar, die haben genau das Richtige geglaubt. Das Problem von Johannes und Jakobus war, dass sie nicht verstanden haben, dass in dem von ihnen angestrebten Reich völlig andere Regeln gelten, als dies in unserer säkularen Welt der Fall ist. Und dass der Weg zur Teilhabe an diesem Reich anders aussieht, als sie sich das vorgestellt haben. Und deshalb sagt Jesus zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft habe, mit der ich getauft werde? Und ich will es jetzt nur ganz kurz machen. Der Kelch ist natürlich das Todesleiden. In Gethsemane zum Beispiel betet Jesus in Markus 14, 36. Er sprach, aber Vater, dir ist alles möglich, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und die Taufe ist natürlich sein Leiden, die Passion, wie er in Lukas 12, 50 sagt, ich habe aber eine Taufe, womit ich getauft werden muss und wie bin ich beengt, bis sie vollbracht ist. Und die beiden, die antworten ihm aber schlicht, natürlich können wir das, wir können es wohl. Und er sagt dann zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Und so war es auch. Wenige Monate später bereits sitzt Johannes im Gefängnis und später auf Patmos in der Verbannung. Das hat er uns selbst in Offenbarung 1,9 berichtet. Und Jakobus ist direkt mit dieser Taufe getauft worden. Er wurde in der Urgemeinde in Jerusalem einer der führenden Köpfe. Und in Apostelgeschichte 12,2 hören wir, dass er im Prinzip als zweiter Märtyrer nach Stephanus ins Gefängnis gesetzt wird und dann dort sein Leben für Jesus lässt. Herodes lässt ihn ebenfalls hinrichten. Paulus ist später dieser enge Zusammenhang zwischen Mitleiden und Mitherrschen deutlich bewusst. Paulus schreibt uns in Römer 8,17, sind wir Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, so wir anders mitleiden, auf dass wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Und deshalb, denke ich, sollten wir heute auch an alle die denken, die so durch Leiden mit Jesus geführt werden, und wir sollen für sie einstehen mit unserem Gebet, also bei allen, die unter dem IS leiden oder Boko Haram oder wo auch immer, und wenn möglich natürlich auch hier in der Welt vor weltlichen Gremien. Und ich bin sehr froh zum Beispiel, dass solche Organisationen wie Open Doors gibt, die sich mit dieser Frage beschäftigen und sich um unsere Brüder und Geschwister, die da in Leiden sind, kümmern. Aber auch in der speziellen Leidensankündigung für Jakobus und Johannes, die beiden hatten, wo er sagt, ihr werdet zwar leiden, dürfen wir nicht vergessen, dass noch eine zweite Prophezeiung drin steckt, nämlich die, dass die beiden bis zu ihrem Ende Jünger bleiben werden. Und weder der Kelch noch die Taufe, dieses Leiden, werden sie davon abhalten, weiter mit Jesus zu gehen. Und das ist eine einmalige Verheißung, weil es genau das, was bei Paulus passiert ist. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Glauben gehalten bis zu seinem Lebensende, jetzt sei mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Trotzdem kommt noch ein Aber gegenüber Jakobus und Johannes. Johannes macht beiden klar, dass der Zweck eines wahren Gebetes, also was sie ihn am Anfang gebeten hatten, nicht der ist, wie sie es haben wollten, den Willen Gottes unter ihren zu beugen, sondern es immer darum geht, unseren Willen unter den Willen Gottes zu beugen. Und Jesus hat es daran gezeigt, dass er in diesem Text ganz klar zeigt, dass er sich seiner eigenen Schranken bewusst ist und er diese zweite Bitte von diesen beiden nicht erfüllen kann. Er sagt, okay, ihr werdet leiden, ihr werdet auch in meinem Reich mit mir sitzen, auf 12 Thronen Israels. Ich weiß nicht, ob ihr rechts und links sitzen sollt, das kann ich euch nicht geben, sondern darüber bestimmt Gott der Vater, ich nicht. Und er hält sich da ganz toll zurück. Und er sagt im Prinzip, sagt Jesus, das steht mir nicht zu, euch das jetzt zu sagen. Und hier erkennen wir als tiefsten Charakterzug von Jesus, dass er gekommen ist, im Gehorsam gegenüber Gott, seinem Vater zu leben und ihm zu dienen. In Hebräer 10,7 lesen wir dann zum Beispiel später, im Rückblick natürlich, da sprach ich, siehe, ich komme, im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue Gott deinen Willen. Und das war den beiden offensichtlich in ihrem Übermut oder im Überschwang um die Stellen, die es da in diesem Reich geben wird, in Vergessenheit geraten. Gut, jetzt haben wir zwei Teile, jetzt kommt der dritte Teil noch, die Reaktion der anderen Jünger. Damit ist das Gespräch von Jesus mit Jakobus und Johannes natürlich abgeschlossen. Die anderen haben es aber gehört und sind unwillig geworden. Und der Unwille zeigt, dass sie selbst gern die Größen gewesen wären, also dass sie selbst gern die Position 2 und 3 gehabt hätten. Und sie litten natürlich damit an derselben Krankheit wie Jakobus und Johannes auch. Und ich denke, bei uns ist es auch nicht viel anders. Die ganze Welt ist voll von Johannesen und Jakobusen, gierhälsigen, streitsüchtigen, hungrig nach Ehre und Ansehen, die das Leben nach Errungenschaften bemessen und immerzu von Erfolg träumen. Sie sind voller aggressiver Ambitionen für sich selbst, und Jesus erkennt das ganz genau bei den Jüngern. Er kennt ihre Motive und weiß, dass diese Motive diametral zu den Prinzipien seiner neuen Welt stehen, und ruft sie deshalb alle zusammen. Und jetzt sagt er, ihr wisst, wie die Herrscher sich als Herren aufspielen und die Großen ihre Macht missbrauchen. Ihr aber sollt nicht so sein. Ihr seid doch anders als die anderen. Wen meint Jesus hier, wenn er die Jünger so anspricht? Ihr seid anders als die anderen. Da meint er natürlich auch uns. Sind wir wirklich anders? Wo sieht Jesus den Hauptunterschied zwischen der Welt und den Christen? Jesus sagt zunächst, dass in der Welt Gewalt herrscht. Und ich habe mir sofort die Frage gestellt, trägt Jesus hier nicht ein bisschen zu dick auf? Vergröbert er hier nicht viel zu sehr? Es gibt doch in der Welt auch sehr viel Liebe, viel Gutes und viele nette Leute. Und häufig habe ich den Eindruck, dass die Bibel ein klein bisschen schwarz-weiß malt, zu viel schwarz-weiß malt. Aber nein, hier in diesem Text will Jesus der säkulären Welt die Maske vom Gesicht reißen. Säkuläre Welt heißt Herrschen, Herrscher herrschen. Das Grundgesetz der säkularisierten Welt ist Macht. Angefangen von den Babyloniern über die Ägypten, über die Griechen, über die mittelalterlichen Kaiser, die großen Regime des letzten Jahrhunderts, bis in unsere Welt heute geht es darum, wer hat das Sagen. Das gilt in der Ukraine-Krise ebenso wie im Streit der EU-Führung mit Griechenland. Und wer den neuen Spiegel diese Woche gelesen hat, wo die Angela Merkel mit Hitler-Bärtchen vorne abgebildet ist, der merkt, es geht offensichtlich darum, wer hat das Sagen. Der Kampf um Macht ist auch in unserer Demokratie nicht behutsamer geworden. Aber das gilt nicht nur in der Politik, das gilt natürlich auch im Kleinen. Die Frage ist, wer hat das Sagen in einer Ehe, in der Familie, in der Gemeinde? Das gibt es auf allen Ebenen, weil die Frage, wer hat die Macht, scheinbar die Kernfrage dieser Welt ist. Wer hat die Macht? In der Welt ist sie höchstens zu lösen, wenn einer, in der Regel der Schwächere, Ukraine-Krise, klein beigibt und sagt, ich habe mich eben damit abgefunden. Die Macht ist in dieser Welt das Beherrschende und wo überhaupt in dieser Welt gestaltet wird, ist es Macht und unglücklicherweise häufig brutale Macht. Und das ist ganz toll, was ich jetzt alles gesagt habe, habe ich gedacht. Aber wenn ich mich selbst prüfe, dann stelle ich fest, wie stark Macht auch mein eigenes Leben prägt, wie selbstverständlich ich Macht über andere Menschen benütze, wie ich häufig über sie verfüge, über meine Frau, meine Kinder, meine Freunde. Wir wollen Menschen sein, die herrschen. Und darum ist die Welt so spannungsreich. Und trotzdem wissen wir, dass auch Christen aller Jahrhunderte eine große Sehnsucht gehabt haben, menschliche Herrschaftsstrukturen zu übernehmen. Ganz furchtbar, dass es auch in christlichen Kirchen, Gemeinden diese schrecklichen Strukturen der Herrschaft, der Unterordnung gibt. Manche träumen davon, dass möglichst alles hierarchisch gegliedert ist in einer großen Stufenpyramide des Gehorsams, wie es bereits bei den Pharisäern der Fall war, von denen Jesus seine Jünger warnt in Matthäus 23, 5. Was sie tun, machen sie nur, um die Leute zu beeindrucken. So machen sie ihre Gebetsriemen besonders breit und die Quasten an ihren Gewändern besonders lang. Bei Festessen und Synagogen lieben sie es, die Ehrenplätze einzunehmen. Sie genießen es, wenn sie auf der Straße ehrfurchtsvoll gegrüßt und Rabbi genannt werden. Ihr jedoch sollt euch niemals Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Rabbi, ihr alle seid Brüder. Ihr sollt auch niemand von euren Brüdern auf der Erde mit Vater anreden, denn nur einer ist euer Vater, nämlich im Himmel. Lasst euch auch nicht Lehrer nennen, denn nur einer ist euer Lehrer, der Messias. Und ähnlich hat der Prophet Hesekiel in Kapitel 34 die Führer Israels angeklagt. Und wir lesen in Hesekiel 34, 2, so spricht der Herr, Herr, weh den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen nicht die Hirten die Herde weiden? Aber ihr fresset das Fette und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Der Schwachen wartet ihr nicht und die Kranken heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern streng und hart herrschet ihr über sie. Und hier kommt nun der Hauptunterschied. Jesus sagt schlicht, bei euch soll es nicht so sein. Diese ganze Mentalität der Herrschaft ist mit dem Weg des Kreuzes nicht zu vereinbaren. Wie wird man nun groß im Reich Gottes? Stellt sich natürlich die Frage. Wer ist der Größte? Wie führt man? Und die Antwort ist eine ganz schlichte, indem man sich nach den Gesetzen, die in Gottes Reich gelten, richtet. Sondern wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und welcher unter euch will der Vornehmste werden, der soll euer Knecht sein. Das ist unser Text in Verse 43 und 44. Und Jesus sagt von sich selbst in Vers 45, denn auch des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben zur Bezahlung für viele gebe. Nach den Worten des Philipperhymnus in Philipper 2 entsagte Jesus der Macht und der Herrlichkeit des Himmels und erniedrigte sich selbst zum Sklaven, erniedrigte sich selbst bis zum Tode am Kreuz. Er gab sich rückhaltslos und furchtlos hin an die verachten und vernachlässigten Teile der Gesellschaft. Seine Obsession war erstens die Ehre Gottes und zweite, und das ist jetzt der Punkt, und da sehe ich wahre Größe von Jesus, zweite war das Wohl der Menschen, die sein Ebenbild tragen. Um ihnen zu dienen, war er bereit, sogar die Schande des Kreuzes zu ertragen. Und der große Unterschied zwischen der säkularen Welt und der neuen Gemeinschaft von Jesus besteht insbesondere darin, dass die neue Gemeinschaft seiner Jünger nach dem Prinzip des demütigen Dienens und nicht nach bedrückender Macht organisiert wird. Führung und Herrschaft sind zwei unterschiedliche Begriffe. Bei all seinem Tun hatte Jesus das Wohl der Menschen im Blick. Im Dienen wird Jesus zum guten Hirten, der sogar sein Leben für die Schafe lässt. Und ich lese aus Johannes 10, ich bin gekommen, dass sie Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist und die Schafe nicht eigen sind, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf erhascht und zerstreut die Schafe. Ich aber bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin bekannt bei den Meinen. Und wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und deshalb, genau aus diesem Grund, hat der Psalm 23 so vielen Menschen in ihrem Leben geholfen. Wenn wir dem Psalm 23 beten, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, dann sind wir uns bewusst, dass da ein Gott ist, der sich um uns und unser Leben kümmert, um unsere Probleme kümmert. Und das ist der allerwichtigste Punkt von unserem Text heute und ich hoffe, dass wir das mitnehmen. Es geht nicht darum, in der Gemeinde Jesu oder unter Gottes Kindern oder wie man das immer sagen will, dass wir übereinander herrschen, sondern dass einer das Wohl des anderen im Blick hat. Und natürlich gilt es auch für Politik. Und ich glaube, solange Menschen, und das sieht man, glaube ich, auch an den unglaublich guten Wahlumfragen von Frau Merkel, solange man den Eindruck hat, sie setzt sich für Deutschland und nicht für sich selbst ein, wird sie gewählt. Man hat Vertrauen. Zu Menschen, die sich nicht für sich selbst, sondern für andere einsetzen, hat man Vertrauen. Und das ist genau das, um was es bei Jesus geht. Jesus setzt sich für uns ein. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Das ist der Grund, warum es uns nichts mangeln wird. Nicht, weil es Jesus um sich geht oder um sein Reich oder um irgendwas. Ihm geht's um uns. Gut, und damit ist die Gemeinschaft Christi eine Gemeinschaft des Kreuzes und deshalb von Opfer, Dienen und Leiden gekennzeichnet. Und jetzt will ich nicht aufhören, jetzt darf ich auch nicht aufhören an dieser Stelle, weil das war ein Appell. Ich hoffe, dass jeder gemerkt hat, das ist ein Appell. Und ich sage Ihnen, Jesus weiß, wir werden das selbst aus eigener Kraft nicht tun können. 5 Tage später hat ihn Petrus verraten, okay? Alles verloren gewesen. Ohne Jesus sind wir dabei verloren. Wir bilden uns in der Regel, und ich hoffe, dass ich das jetzt nicht tue, viel zu viel ein. Wir glauben an unsere eigenen Befähigungen, Führungsqualitäten, Gaben, Körperkraft. Und Johannes hat es im Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea ganz hart aufgegriffen und sagt, du sprichst, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts. Und du weißt nicht, dass du bist elend, jämmerlich, arm, blind und bloß. Damit meint er uns. Jesus will trotzdem in und durch seine Gemeinde die Welt verändern. Wir sind ein Rohr, durch das die ganze Energie des auferstandenen Jesus, von dem wir glauben, dass er jetzt lebt, in unser Umfeld hineinströmen soll. Und Jesus zeigt uns, dass es Größeres, Vornehmeres gibt als Ämter und Titel, für die wir uns am Ende nichts kaufen können. Jesus zeigt uns, das Allergrößte sind Menschen, die in seiner Kraft zum Wohl der anderen leben wollen. Und dabei soll die Gemeinschaft des Kreuzes nicht nur mit liebenvoller Menschenliebe, sondern auch mit sozialer Gerechtigkeit beschäftigt sein. Es kann niemals ausreichen, die Opfer der Ungerechtigkeit zu bemitleiden, wenn wir nichts tun, um die ungerechten Situationen selbst zu verändern. John Stott schreibt in seinem Buch Das Kreuz, also das als das der Klaus Haubold freundlicherweise zu dieser Predigtreihe zum Grunde gelegt hat: Gute Samariter werden immer gebraucht werden, um denen beizustehen, die ausgeraubt werden. Doch noch besser wäre es, die Straße zwischen Jerusalem und Jericho von Banditen zu säubern. Wohltätigkeit ist also notwendig, doch noch besser ist es, daran mitzuarbeiten, Strukturen so zu verändern, dass Ungerechtigkeiten nicht mehr Gottes Welt verderben und seine Geschöpfe erniedrigen können. Die Gemeinschaft des Kreuzes, welche die Botschaft des Kreuzes wirklich verinnerlicht hat, wird immer motiviert sein, nach den Anforderungen der Gerechtigkeit und der Liebe zu handeln. Amen.